mehr, als du bickest, denkst oder dir vorstellst.
Da gibt es die alte Frage. Wenn Gott alle deine Gebete der vergangenen Woche positiv beantworten würde, was würde sich ändern? Würden deine verlorenen Freunde gerettet werden? Würden Kriege enden? Würden Ehen gestärkt werden? Würden die Kranken geheilt werden? Würdest du mehr zu dem Mann oder der Frau Gottes werden, die er sich für dich wünscht? Wenn Gott alle deine Gebete der vergangenen Woche positiv beantworten würde, was würde sich ändern? Ich hoffe, dass sich viele dieser Dinge ändern würden. Ich hoffe, dass wir alle im Glauben beten, dass Gott große Dinge in unserem Leben und in der Welt tun kann. Aber es kann auch leicht passieren, dass wir im Alltagstrott stecken und unsere Gebete einen etwas kleineren Rahmen bekommen.
Und ein Teil davon ist gut. Jesus lehrte uns zu beten. Gib uns heute unser tägliches Brot. Mit anderen Worten, Gott, gib mir heute alles, was ich brauche, um diesen Tag zu überstehen. Es ist also gut, für die kleinen Dinge zu beten, sagen wir mal. Aber wie wir heute Morgen im Epheserbrief Kapitel 3 sehen werden, ist es auch gut, für die größeren Dinge zu beten. Es ist gut, groß zu träumen. Es ist gut, wie es im Hebräerbrief Kapitel 4 heißt, mit Zuversicht und Mut zum Thron Gottes zu kommen, denn wir dienen einem Gott, der immer noch Berge versetzen kann. Heute Morgen ist der erste Sonntag im Oktober, und ich denke bei diesem Sonntag immer daran, dass jetzt alles beginnt, weil alle zurück sind. Die Studierenden sind zurück. Neue Studierende sind da. Die Leute sind aus dem Sommerurlaub zurück. Es ist einer meiner Lieblingssonntage im Jahr, weil alle wieder da sind. Das bedeutet auch, dass es eine gute Zeit ist, über das kommende Jahr nachzudenken, um Ziele zu setzen, Visionen zu entwickeln, groß zu träumen, um darüber nachzudenken, wer du sein möchtest und wer du wirst. Also schlag bitte mit mir Epheser Kapitel 3 auf.
3,14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. 15, von dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Wir steigen mitten im Epheserbrief ein. Wir befinden uns mitten im Brief von Paulus. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Was ist dieser Grund, der Paulus dazu bringt, vor Gott auf die Knie zu fallen? Wenn du zurück zum Anfang von Kapitel 3 springst, sagt er auch dort, deshalb, bevor er über seinen Dienst spricht. Also, was ist der Grund? Was bringt ihn dazu, vor Gott, dem Vater, zu knien? Lass uns für etwas Kontext zu Epheser 2,1-3 zurückspringen.
2,1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. 2, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. 3, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren wie die anderen auch.
Epheser Kapitel 2 beginnt mit der schonungslosen Realität, dass wir geistlich tot waren in unseren Sünden und Übertretungen, bevor wir Christus kannten. Es ist wie ein entgleister Zug, der den Berg hinunterrast. Ein entgleister Zug ist ein Zug, der sich ohne Kontrolle bewegt. Und wenn der Zug den Berg hinunterfährt, ist es nahezu unmöglich, ihn zu stoppen, weil er immer schneller wird. Wenn ihn niemand von innen kontrolliert, gibt es nur einen Weg,
ihn zum Halten zu bringen. Er muss entgleisen. Und das ist das Bild am Anfang von Epheser 2. Geistlich gesehen waren wir wie ein entgleister Zug, der den Berg hinunterrast. Es gab nichts in uns, das sich ändern oder umkehren wollte. Wir waren geistlich tot, Sklaven eines Lebens in Sünde, auf einen Zusammenstoß zusteuernd. Vers 3 sagt, dass wir dem Zorn Gottes entgegenfuhren. Gott ist vollkommen und heilig, und er kann nichts mit Sünde zu tun haben. Es widerspricht seinem Wesen und Charakter. Deshalb kann Gott Sünde nicht ignorieren. Gott muss mit Sünde umgehen. Und die einzige Reaktion, die ein heiliger Gott gegenüber Sünde haben kann, die gerecht ist, besteht darin, die Sünde zu bestrafen. Und genau dorthin waren wir unterwegs, als wir den Hang hinunterstürzten.
Wir steuerten auf Gottes heiliges Gericht über die Sünde zu. Wir steuerten auf Gottes Zorn zu. Wir würden genau das bekommen, was wir für unseren Ungehorsam verdient haben. Es sah schlecht aus. Aber dann sehen wir in Vers 4 zwei der schönsten Worte in der ganzen Bibel. Schauen wir uns die Verse 4 und 5 an.
Vier aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, fünf auch uns, die wir in den Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet worden. Aber Gott, zwei Worte, zwei Silben, doch diese beiden Worte verändern unsere gesamte Geschichte. Wir waren auf dem Weg den Abhang hinunter im Zug, immer tiefer in die Sünde stürzend, direkt auf Gottes Zorn zusteuernd, aber dann steht da, aber Gott. Gott hat unsere Geschichte verändert. Gott hat einen Weg geschaffen. Warum? Weil Gott nicht nur heilig ist. Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott ist auch liebevoll. Gott ist Liebe, Gott ist reich an Barmherzigkeit, Gott ist gnädig. Vers 5 sagt, dass selbst als wir tot waren in unseren Übertretungen, Gott uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Vom Tod zum Leben. Gott hat in seiner reichen Liebe und Barmherzigkeit seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt. Jesus hat ein vollkommenes Leben geführt und war daher das perfekte Opfer für unsere Sünde am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus den Zorn Gottes für unsere Sünde auf sich genommen. Er hat unseren Platz eingenommen. Er ist gestorben und wurde begraben.
Für die Jünger und die, die Jesus am nächsten standen, sah es hoffnungslos aus. Es sah so aus, als wäre alles vorbei. Schließlich war er tot. Aber der Tod hatte keinen Sieg über ihn. Stattdessen hat er die Sünde und den Tod ein für allemal besiegt. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und lebendig gemacht. Und weil Jesus lebt, können auch wir leben. Und es wird noch besser in den Versen 6 und 7. 6 und hat uns mit auferweckt und mit ihm in die himmlischen Regionen versetzt in Christus Jesus. 7, damit er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Die Verse 1 bis 3 zeigten uns einen Abhang, wie einen außer Kontrolle geratenen Zug, der auf einen Zusammenstoß zusteuert.
Wir gingen abwärts, abwärts, abwärts. Aber dann begann Vers 4 mit, aber Gott. Und in den Versen 4 bis 7 sehen wir, dass Jesus uns nicht nur geistlich von den Toten auferweckt hat, sondern dass wir immer weiter aufsteigen, aufsteigen und weiter aufsteigen. Gott hebt uns immer höher, höher und höher empor.
Vers 6 sagt, dass wir mit ihm sitzen. Wir sind mit Jesus am Tisch. In den neuen Himmeln und auf der neuen Erde gibt es nur einen Festmahlstisch. Und wir kommen nicht als Gäste, denn man kann kein Gast sein, wenn man zu Hause ist. Und wir haben ein Zuhause im Himmel. Und was geschieht dort? Vers 7 sagt, dass Gottes Gnade und Güte weiterhin über uns ausgegossen wird. Wir dienen einem gütigen Gott. Es ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr leitet. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, das ist zu gut, um wahr zu sein. Du denkst vielleicht, das alles klingt gut, aber Gott könnte niemals jemanden wie mich vergeben. Ich weiß, was ich getan habe. Der Himmel ist für Menschen, die gut sind. Menschen, die besser sind als ich. Das klingt schön, aber dorthin könnte ich niemals gelangen. Wenn das heute Morgen auf dich zutrifft, schau mit mir auf die Verse 8 bis 10.
8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Bereits in Vers 4 sagte Paulus, dass uns Gottes große Liebe und Barmherzigkeit gerettet hat. Das hat uns vom Tod zum Leben gebracht. Vers 5 sagte, dass ihr aus Gnade gerettet seid. Aber falls du es beim ersten oder zweiten Mal nicht verstanden hast, sagt Paulus noch einmal, dass ihr aus Gnade durch den Glauben gerettet seid. Was ist Gnade? Gnade ist Gottes Gunst gegenüber denen, die unwürdig und unverdient sind. Wenn du also heute hier bist und dich unwürdig oder unverdient fühlst, dann bist du am richtigen Ort. denn wir alle hier waren in der gleichen Situation.
Jeder von uns hier hat eine Vergangenheit. Jeder von uns hier war tot in seinen Übertretungen. Jeder von uns war unwürdig.
Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns aufgrund der großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch als wir tot waren in unseren Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht.
Niemand hier hat sich selbst gerettet. Niemand hier hat sich selbst auferweckt. Wir konnten es nicht tun. Nur durch Gottes Gnade sind wir gerettet worden.
Schau dir noch einmal die Verse 8 und 9 mit mir an. Wie bin ich gerettet worden? Durch Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Ich weiß nicht, vielleicht war es etwas, das ich getan habe? Nein, das war nicht mein eigenes Tun. War es etwas, das ich mir verdient habe? War es etwas, wofür ich gearbeitet habe? Nein, es war ein Geschenk Gottes. Ja, aber vielleicht war es etwas, das ich getan habe, das Gott gefallen hat. Vielleicht, weil ich ein ziemlich guter Mensch bin. Nein, nicht aus Werken. Okay, aber vielleicht hat Gott mich einfach gerettet wegen dem, wer ich bin. Ich meine, ich bin doch ziemlich gut, oder? Nein, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Für den Fall, dass du es in Vers 4 nicht verstanden hast, macht Paulus es in Vers 8 und 9 klar. Wie sind wir gerettet worden? Durch Gnade, durch Gnade, durch Gnade, durch Gnade, durch Gnade, durch Gnade. Soll ich weitermachen?
Es war nichts, was ich tun konnte. Ich konnte mir meinen Weg zu Gott nicht verdienen. Nur durch seine Gnade wurde mein Leben verwandelt. Es war ein Geschenk. Es war kein Darlehen. Ein Darlehen muss zurückgezahlt werden, oder? Meistens sogar mit Zinsen, richtig? Am Ende zahlt man also mehr zurück, als man geliehen hat. Aber Gottes Rettung ist kein Darlehen, das zurückgezahlt werden muss. Nein, es ist ein Geschenk. Und wir wissen, dass ein Geschenk kostenlos ist. Für ein Geschenk muss man nichts zurückzahlen, weil das Geschenk bereits bezahlt wurde. Leider missverstehen so viele Menschen Gott in dieser Hinsicht. Sie denken, sie müssten ihr Leben erst in Ordnung bringen, damit Gott sie annimmt. Aber das ist nicht das Evangelium. Die gute Nachricht ist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit anderen Worten, Jesus ist für uns gestorben, während wir noch immer tiefer und tiefer sanken, nicht als wir aufwärts gingen.
Es ist ein Geschenk von Gott. Alles, was du mit einem Geschenk tun kannst, ist, es anzunehmen oder abzulehnen. Und wir empfangen Gottes Geschenk der Gnade durch den Glauben.
Römer 10,9 sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Mit anderen Worten, Jesus hat die ganze Arbeit getan. Er kam, er starb, er ist auferstanden. Alles, was du tun musst, ist, an ihn zu glauben und seine Gnade anzunehmen. Und du kannst ein Kind Gottes werden. Du kannst mit ihm in den himmlischen Regionen sitzen. Er wurde auferweckt, damit du auferweckt werden kannst. Aus Gnade bist du durch den Glauben gerettet worden. Das ist das Evangelium. Das sind die guten Nachrichten.
Und wenn du das glaubst, kannst du frei werden, wie es in Vers 10 heißt, um die Werke zu tun, die Gott für dich vorbereitet hat. Vers 10 sagt, dass wir Gottes Werk sind. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Poema, von dem unser Wort Gedicht stammt. Manche übersetzen dieses Wort so, dass du Gottes Meisterwerk bist. Du bist Gottes Kunstwerk.
Ist das nicht unglaublich?
Vielleicht hast du ein geringes Selbstbild. Vielleicht hast du ein geringes Selbstwertgefühl. Vielleicht hast du in deinem Leben oft gedacht, dass du nicht viel Wert oder Bedeutung hast. Aber der Gott des Universums sagt, dass du sein Werk bist. Du bist sein Gedicht. Du bist sein Meisterwerk. Vielleicht schaust du auf dich selbst und siehst all die Unvollkommenheiten oder all die Dinge, von denen du denkst, dass sie falsch an dir sind. Vielleicht ist das die Sicht, die du von dir selbst hast.
Aber Gott sieht dich an und sagt, dass du sein Meisterwerk bist, und das ist noch nicht alles. Paulus fährt fort und sagt, dass du sein Meisterwerk bist, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Gute Werke sind nicht die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Es ist nur Gottes Gnade durch das Kreuz, dass wir gerettet werden. Aber wir sehen in Vers 10, dass sie das Ergebnis unserer Beziehung zu Gott sind. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist also der Hintergrund zu Epheser 3,14. Lass mich das noch einmal lesen. 3,14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15, von dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Was bringt Paulus dazu, auf die Knie zu fallen? Es ist Gottes erstaunliche Gnade. Mein erster Punkt heute Morgen ist, dass Gottes Gnade dich demütigt. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich auf einem außer Kontrolle geratenen Zug der Sünde schnell nach unten stürzte, aber Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit herabgriff und mich rettete, dann sollte mich das demütigen. Dann sollte mich das in Ehrfurcht vor unserem Schöpfer versetzen. Das sollte uns auf die Knie bringen. Mit anderen Worten, wenn ich über das Evangelium nachdenke, sollte ich nicht stolz sein, denn es sind nicht meine Werke. Vielmehr sollte es mich zur Demut führen. Wenn du neu hier bist, lass mich dir nur sagen, dass Demut einer unserer Grundwerte ist. Wenn du gerne in die Kirche kommst, um anzugeben oder dich zu präsentieren, dann ist das nicht diese Art von Kirche. Wenn du denkst, dass du dir zu schade bist, einen Stuhl aufzustellen oder Müll vom Boden aufzuheben oder jemandem zu helfen, einen Platz zu finden. Wenn du denkst, dass das unter deinem Niveau ist, lass mich dich warnen. Das ist nicht diese Art von Kirche. Das ist keine Kirche zum Angeben oder zur Schaustellen. Das sind wir nicht. Aber wenn du dem Herrn dienen willst, wenn du Gottes Volk in einem Geist der Demut dienen möchtest, heißen wir dich mit offenen Armen willkommen. Gottes Gnade sollte keinen Stolz in dir hervorrufen, sondern Demut. Sie sollte dich, wie den Apostel Paulus, auf die Knie fallen lassen. Er fährt fort.
16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. In diesem Vers steckt viel. Nach Gottes großer Herrlichkeit werden wir mit Kraft gestärkt. Wie? Woher kommt diese Kraft? Durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Wo? In unserem inneren Menschen. Was bedeutet unser innerer Mensch? Der innere Mensch oder das innere Wesen ist eine Art, unsere Seele zu beschreiben. Den geistlichen Aspekt unseres Lebens. Paulus sagt an anderer Stelle, dass auch wenn unser äußerer Mensch vergeht, das heißt auch wenn diese unsere Körper ermüden und vergehen, unser innerer Mensch, der geistliche Aspekt unseres Lebens, wird Tag für Tag erneuert. Also gibt uns der Heilige Geist Kraft, geistlich stark zu sein in unserem alltäglichen Leben. Die Kraft, im Glauben zu leben. Die Kraft, Versuchungen zu überwinden. Meine zweite Beobachtung aus dem Text ist also,
Gottes Kraft stärkt dich. Es ist seine Kraft, nicht deine eigene Kraft, die dir Stärke verleiht.
Manchmal, wenn wir schwierige Zeiten im Leben durchmachen, denken wir, ich muss einfach stark sein, um das durchzustehen. Aber die Bibel sagt uns, dass wenn wir schwach sind, er in uns stark ist. Mit anderen Worten, wenn du dich schwach fühlst, wenn du versucht wirst, ist das der Moment, in dem du dich auf die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist verlassen sollst, um hindurchzukommen. Auch wenn unsere Körper mit der Zeit schwächer werden, sollte dein inneres Wesen, der innere Mensch, im Laufe der Zeit stärker und lebendiger werden. Wohin auch immer Gott dich im nächsten Jahr führen wird, es wird seine Kraft sein, die dich stärkt, und es wird seine Kraft sein, die dich geistlich trägt. Nächster Vers, 17, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Paulus betet dieses Gebet für Christen in Ephesus, also haben sie Christus schon angenommen, aber Paulus betet, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne. Es kann hilfreich sein, dein Herz wie ein Zuhause zu betrachten. Es gab ein altes Buch mit dem Titel »Mein Herz, Christi Wohnung«, das hierfür ein anschauliches Bild gab. Das Buch verglich das christliche Leben mit einem Zuhause. Und Jesus kommt in das Haus und geht in jeden Raum. Er geht zu den Bücherregalen, entfernt schlechtes Material und ersetzt es durch sein Wort. Er geht in die Küche, öffnet den Kühlschrank und findet darin viele sündige Begierden. Diese nimmt er heraus, wirft sie in den Müll und ersetzt sie durch Freude und Freundlichkeit. Er geht ins Wohnzimmer, wo er viele weltliche Aktivitäten findet, und ersetzt sie durch eine göttliche Gemeinschaft. Er geht in den Schrank, wo die versteckten Sünden aufbewahrt werden, räumt diesen aus und ersetzt ihn durch Erlösung und Vergebung. Und im Buch geht er weiter von Raum zu Raum im Haus, reinigt es und ersetzt die Dinge durch seine Güte. Erst wenn er jedes Zimmer gereinigt hat, setzt er sich ins Zuhause des Herzens.
Damit Christus durch den Glauben in deinem Herzen wohnt, bedeutet es, ihn in jeden Raum deines Herzens einzuladen. Nicht nur in den einen Raum, der gut aussieht, sondern in jeden Bereich deines Herzens. Das ist nicht einfach. Manchmal kann es schmerzhaft sein. Aber deshalb betet Paulus, dass wir Glauben haben. Dass wir darauf vertrauen, dass Gott gut ist. Dass wir Glauben daran haben, dass diese alten Dinge in den Räumen deines Herzens nicht gut für dich sind. Dass sie dich zurückhalten. Aber dass Gott treu ist zu heilen und zu erlösen. 17. Damit Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Ihr sollt in der Liebe verwurzelt und gegründet sein. 18. Damit ihr zusammen mit allen Heiligen imstande seid, zu begreifen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. 19. Und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Meine dritte Beobachtung aus dem Text ist, dass Gottes Liebe dich verwurzelt und dich erstaunen lässt. In diesen Versen gibt es den einen Sinn, dass Gottes Liebe uns verwurzelt und gegründet sein lässt. Sie stabilisiert uns. Sie gibt uns ein Fundament, auf dem wir stehen können. Gottes Liebe hält unsere Füße an der richtigen Stelle. Aber während Paulus weiter betet, geht er hinauf zum Verstand. Er betet, dass sie die Kraft haben mögen, Gottes Liebe für sie zu verstehen und zu begreifen. Und dann sagt er, dass die Liebe Christi sogar das Wissen übersteigt. Es ist eine Liebe, die deinen Verstand sprengt. Paulus versucht sogar über Gottes Liebe wie über eine Form zu sprechen. Er spricht über die Länge und die Höhe und die Tiefe von Gottes Liebe. Aber es gibt keine Form, die Gottes Liebe fassen kann. Sie ist zu lang, sie ist zu breit, sie ist zu hoch. Gottes Liebe ist so groß, dass wir sie nicht erfassen können. Aber Paulus sagt, lasst uns trotzdem weiterhin versuchen, sie zu begreifen. Lasst uns weiterhin versuchen, sie zu verstehen. Aber mit wem? Allein? Nein, er sagt mit allen Heiligen. Das christliche Leben ist dazu bestimmt, in Gemeinschaft mit Gottes Volk gelegt zu werden. Paulus schreibt nicht an Georg in Ephesus und sagt, hier sind ein paar gute Tipps für ein geistliches Leben. Nein, er schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Es ist ein gemeinschaftliches Unterfangen. Ich ermutige dich im kommenden Jahr, dich nicht nur Gott zu verpflichten, sondern auch seiner Gemeinde. Es kann leicht sein, am Sonntagmorgen aufzuwachen und sich zu fragen, soll ich heute in die Kirche gehen? Und dann denkst du an all die Dinge, die du zu erledigen hast, siehst nach draußen und das Wetter ist schlecht. Und dann entscheidest du, ich glaube, ich gehe heute nicht in die Kirche, ich bleibe einfach im Bett. Wenn du am Samstagabend ins Bett gehst oder am Sonntagmorgen aufwachst und noch nicht entschieden hast, ob du bei Gottes Volk sein wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nicht kommst. Mit anderen Worten, wenn du dich erst in diesem Moment entscheidest, wirst du leicht einen Grund finden, nicht zu kommen. Es wird immer Gründe geben.
Entscheide dich also nicht erst im Moment. Triff stattdessen heute eine Entscheidung. Triff heute die Entscheidung, dich gemeinsam mit allen Heiligen darum zu bemühen, Gottes Liebe zu begreifen. Gerate nicht aus der Gewohnheit oder dem regelmäßigen Zusammensein mit Gottes Volk heraus. Was immer diese Stimme in deinem Kopf ist, die sagt, ach, ich schließe mich heute nicht an. Lass mich dir eines sagen. Diese Stimme kommt nicht vom Herrn. Kläre diese Frage heute ein für alle Mal. Sei verantwortlich. Sei verlässlich. Sei engagiert. Damit du mit allen Heiligen hier in der Nachfolge Christi wachsen kannst. Letzte Verse. 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. 21. Ihm sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Paulus schließt dieses Gebet mit einer Doxologie ab. Er beendet das Gebet mit Lob und Ehrfurcht. Meine letzte Beobachtung an diesem Morgen ist, Gottes Fähigkeit inspiriert dich.
Paulus sagt, dass Gott fähig ist. Er ist fähig. Gott ist nicht begrenzt. Du kannst Gott nicht in eine Schublade stecken. Er ist fähig, weit mehr zu tun, als du bittest, denkst oder dir vorstellst, gemäß seiner Kraft, die in dir wirkt. Unser Gott ist großartig. Das sagen wir, das singen wir. Aber glaubst du das wirklich? Ich glaube, ob wir das wirklich glauben oder nicht, zeigt sich in unseren Gebeten. Lass mich auf die Frage zurückkommen, die ich am Anfang gestellt habe. Wenn Gott alle deine Gebete der vergangenen Woche positiv beantworten würde, was würde sich verändern? Würde sich überhaupt etwas verändern? Wir müssen immer wieder an diese Wahrheit in Vers 20 erinnert werden. Dass Gott einen Weg schaffen kann, wo es keinen Weg zu geben scheint. Dass Gott eine Situation wenden kann, selbst wenn sie hoffnungslos erscheint. Wenn du letzten Sonntag hier warst, hoffe ich, dass du die Gelegenheit genutzt hast, oben in dem Raum, den uns das Einkaufszentrum gegeben hat, ein Loch in die Wand zu machen.
Jeden Tag in der vergangenen Woche bin ich mehrfach am Tag in diesen Raum gegangen, während sie dort die Wände eingerissen und die Steckdosen repariert haben. Und ich begann darüber nachzudenken, wie viele Gebete im Laufe der Jahre für mehr Platz gesprochen wurden. Ich begann über die Höhen und Tiefen dieser Reise nachzudenken. Wie es lange Zeit so schien, als würde gar nichts passieren. Oder wie wir eigentlich den Raum unten bekommen sollten, aber das dann doch nicht geklappt hat. Und unterwegs auf dieser Reise war es leicht, mit dem Beten und Bitten aufzuhören, um Enttäuschungen zu vermeiden. Es gab sogar einige Gebetstreffen, bei denen jemand die Bitte nach mehr Platz vorbrachte, und ich zuckte innerlich ein wenig zusammen, weil ich keine neuen Informationen hatte, nichts Neues zu berichten wusste. Aber Gott hat die ganze Zeit gewirkt und gehandelt. Und wegen dieser langen Reise haben wir den Raum letztendlich zu einem sehr günstigen Preis bekommen, verglichen mit dem, was er vor 2 Jahren gekostet hätte.
Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Du betest seit Jahren für etwas, aber es fühlt sich an, als würde nichts passieren. Du bist es leid, enttäuscht zu werden, also hast du einfach aufgehört, dafür zu beten. Du hast aufgehört zu hoffen. Du hast aufgehört zu träumen. Deine Gebete wurden immer kleiner und kleiner. Und irgendwann hast du einfach aufgehört zu bitten. Ich kenne diesen Ort. Ich glaube, die meisten von uns hier kennen diesen Ort. Und das ist ein echter Ort, an dem man sein kann. Aber genau deshalb brauchen wir Gottes Wort. Genau deshalb brauchen wir Gottes Volk, damit sie uns in unseren dunkelsten Momenten an die Wahrheit erinnern, damit sie uns daran erinnern, weiterhin zu glauben, weiterhin zu vertrauen, weiterhin große Gebete zu sprechen. Und deshalb möchte ich jetzt etwas herumgeben, das ihr mitnehmen könnt. In der Tüte ist ein Stift, eine Karte und ein Kartenhalter. Auf der Vorderseite der Karte steht Epheser 3:20 bis 21. Die Verse, die wir gerade gelesen haben. Es soll uns daran erinnern, dass Gott fähig ist.
Und auf der Rückseite der Karte sind 3 Aufzählungspunkte, die du ausfüllen kannst. Diese Karten sind für dich zum Behalten. Du musst sie nicht abgeben. Aber die 3 Aufzählungspunkte sind geistliche Träume, Beziehungsträume und persönliche Träume. Es gibt Platz, um deine Träume als Gebet an Gott aufzuschreiben. Deine geistlichen Träume können vieles sein. Zum Beispiel jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, an einem Bibelkreis teilnehmen, jeden Tag in der Bibel lesen, in einem Dienst mitarbeiten, einmal im Monat fasten und beten, im kommenden Jahr die ganze Bibel lesen, theologisch tiefer gehen. Deine Beziehungsträume können vieles sein, zum Beispiel für einen gottesfürchtigen Ehepartner beten, für Kraft beten, der Person zu vergeben, die dir Unrecht getan hat. Dafür beten, dass Gott dich mit Kindern segnet. Für gottesfürchtige Freunde beten. Dafür beten, dass deine Kinder getauft werden. Für Heilung in deinen familiären Beziehungen beten. Für Versöhnung in Beziehungen beten, die schwierig geworden sind. Für einen romantischen Urlaub mit deinem Ehepartner beten.
Einer meiner Beziehungsträume ist, dass ich meine Eltern ehren kann, wenn sie älter werden, auch wenn ich viele Kilometer entfernt wohne.
Was sind deine Beziehungsträume?
Deine persönlichen Träume können alles Mögliche sein.
Sie müssen nicht einmal geistlich sein. Zum Beispiel war letzten Sonntag der Marathon hier in Danzig.
Ich bin schon einige Halbmarathons gelaufen, aber noch nie einen ganzen Marathon. Und in der vergangenen Woche habe ich gedacht, warum eigentlich nicht?
Ich bin gesund. Ich laufe gern und ich möchte ein Vorbild für meine Kinder sein, dass alles möglich ist, wenn man glaubt und hart dafür arbeitet. Du fragst dich vielleicht, warum man dafür beten sollte. Interessiert sich Gott fürs Laufen?
Ich weiß nicht, ob Gott sich fürs Laufen interessiert, aber ich weiß, dass er sich für mich interessiert. Er liebt mich. Und er möchte meine Hoffnungen, Ängste und Träume kennen.
Gott liebt nicht nur den geistlichen Teil von dir. Er liebt dich ganz. Denk an den Vers, wie hoch, wie weit und wie tief seine Liebe für seine Kinder ist.
Nimm dir also etwas Zeit und schreibe diese Dinge auf. Vielleicht weißt du schon, was du aufschreiben möchtest. Oder vielleicht brauchst du noch ein paar Tage, um darüber nachzudenken. Das ist in Ordnung. Aber wenn du sie aufgeschrieben hast, dreh die Karte um und lege diesen Vers irgendwo in deinem Zimmer ab, wo du ihn sehen kannst. Marek hat dafür diese schönen Halter aus Holz von Hand gemacht. Stell es also an einen Ort, an dem du es sehen kannst, als Erinnerung dafür zu beten und Gott zu bitten. Meine Hoffnung ist, dass du durch Pauls Gebet hier in Epheser 3 ermutigt wirst, im kommenden Jahr mutig und voller Vertrauen zu beten. Wie das Sprichwort sagt, Gott kann mehr als Antwort auf ein Gebet tun, als wir in 100 Jahren Planung tun können. Gott ist ein guter Vater. Wenn du ihn um Brot bittest, wird er dir keinen Stein geben. Sein Timing ist perfekt. Vertraue auf seine Kraft. Er kann es tun. Gebet, unser Vater, von dem jede Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Ich bete, dass du uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit stärkst, mit deiner Kraft durch deinen Heiligen Geist im inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, dass wir in deiner Liebe verwurzelt und gegründet sind. Herr, gib uns die Kraft, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe deiner Liebe ist. Hilf uns, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Erfülle uns mit deiner ganzen Fülle. Dem aber, der über alles hinaus fähig ist zu tun, weit mehr als wir bitten oder uns vorstellen können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, dir sei die Ehre in deiner Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation, in alle Ewigkeit. Amen.